Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast.
In Graz wurde am Sonntag gewählt. Die KPÖ stellte dort bereits die Bürgermeisterin Elke K. und konnte ihr Ergebnis um 7 Prozentpunkte steigern. Mein Name ist Franziska Schwarz. Sie hören zur Frage der Nation den Profil-Politik-Podcast. Seit 2021 ist Elke K. also Bürgermeisterin der Stadt Graz. Das große Thema der KPÖ war und ist Wohnen, auch ein großes Thema einer Geschichte im aktuellen Profil. Um darüber zu sprechen, sind heute die Profil-Innenpolitik-Redakteurinnen Nina Brünner da und Max Miller im Podcast zu Gast. Hallo Nina.
Hallo.
Hallo Max.
Hallo.
Ich würde sagen, sprechen wir zuerst mal über das Wahlergebnis. Wir nehmen am Montagmittag auf, das heißt, das Ergebnis kam gestern Abend, also Sonntagabend. Und danach schauen wir uns die sachpolitischen Themen an. Die KPÖ hat trotz aller Kritik im Vorhinein ihre Prozente sogar ausgebaut, um ganze 7 Punkte. Welche Schlüsse zieht ihr daraus?
Ich finde es ganz interessant, weil so viel Kritik an der KPÖ bzw. an ihrer Politik, die gab es eigentlich in Graz gar nicht. Es gibt so die normale Kritik unter Anführungszeichen an einer kommunistischen Partei, nämlich dass sie eine kommunistische Partei ist, dass sie sich quasi auf den Kommunismus bezieht und quasi damit auch irgendwie verantwortlich gemacht wird für all die Verbrechen, die unter kommunistischen Diktaturen geschehen sind. Aber wenn man jetzt sich Graz selbst anschaut und die Politik, die dort gemacht wurde, da gibt es jetzt nicht die großen Skandale oder Kritikpunkte an der KPÖ und an LKK, was dort politisch wirklich schiefgelaufen sein sollte. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, warum Graz einen recht anderen Trend hat als ja eigentlich der ganze Rest Österreichs. Nämlich gehen wir jetzt in den letzten Jahren aus von einem, ja, man muss nur der Bundesregierung zuhören, quasi Regierende haben es schwer, auch in ganz Europa werden Regierungen abgestraft. Und es ist eben eine Zeit der Krise und da wenden sich eben die Wählerinnen und Wähler gegen die Regierenden. So, das ist ein globaler oder zumindest europäischer Trend, aber in Graz ist es eben einfach ein bisschen anders. Graz hat diese Riesenprobleme natürlich auf einer Metaebene, auf einer nationalen und internationalen Ebene, also sind jetzt nicht befreit von der Inflationskrise, aber in Graz ist zum Beispiel Wohnen relativ leistbar für eine große Stadt in Österreich. Sind die Mieten nicht so weit gewachsen wie in Wien zum Beispiel. Und das heißt, dieser was wir aus vergangenen Jahrzehnten als Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen Bonus gekannt haben, dass halt regierende Parteien belohnt werden dafür, dass sie ihre Arbeit ganz gut machen. Ich glaube, das sehen wir in Wahrheit jetzt gerade bei Graz.
Mhm. Genau, das heißt, die Kommunistische Partei rund um die bereits jetzt amtierende Bürgermeisterin Elke K. ist der klare Wahlsieger.
Ja.
Ja. Es hat ja auch nicht geschadet, dass es quasi auch schon seit längerer Zeit eine nicht ganz eindeutige Positionierung gibt der KPÖ, was den russischen Angriffskrieg angeht. Also das ist überhaupt kein Thema. LKK und die KPÖ in Graz funktionieren als lokale politische Erscheinung und das sehr gut und wie Max schon ausgeführt hat, quasi gegen sämtliche Zyklen und Vorhersagen auf einer größeren Ebene. Mhm. Sie ist wahnsinnig authentisch, sie wird als sehr unmittelbar beschrieben. Max hat sie vor einigen Wochen auch besucht in Graz und hat in einer Reportage beschrieben, wie sie vorgeht, auch in ihrer Arbeit, so quasi wie sozialarbeiterisch fast schon. Und sich sozusagen die Bürger auf eine so dermaßen direkte Art und Weise zu sich holt und konkret versucht, die Probleme zu lösen, ohne nachzufragen, was die Ursachen sind oder die Gründe. Mhm. Also das wirkt, sie wirkt, sie hat auch beispielsweise vor mehr als einem Jahr, als das Attentat in der Schule stattgefunden hat, ist sie vielen Grazerinnen und Grazern als sehr, sehr authentisch und fürsorglich in Erinnerung geblieben und sie haben in diesen schweren Stunden sie genauso erlebt. Und ja, also sie ist eine Figur, die es so in Österreich sonst nicht gibt, in keiner anderen Partei.
Mhm. Wir kommen später nochmal zu sprechen auf die die Punkte, die zum Erfolg vielleicht beigetragen haben. Wenn es Gewinner gibt, gibt es oft auch Verlierer oder Verliererinnen. Wer war das in Graz aus eurer Sicht?
Ich glaube, man kann recht klar sagen, dass wirklich verloren hat die SPÖ. Also es gibt einige Wahlverlierer am Papier. Also es hat auch die ÖVP leicht verloren, ist aber ziemlich am selben Niveau geblieben. Ich glaube, die können ganz zufrieden sein mit einem Viertel der Stimmen. Es haben auch die Grünen leicht verloren. Bei denen steht aber weiterhin die Chance und die sehr gute Chance, dass sie mit der KPÖ weiter in der Stadtregierung bleiben. Das ist eigentlich alles, was die Grünen wollten. Also von daher sind die auch sozusagen auf die Siegerseite zu zählen. Die Neos haben ihr Ziel verpasst, also 6% und damit einen Sitz im Stadtrat zu bekommen. Die haben auch leicht verloren. Also auch die kann man jetzt nicht wirklich zu den Gewinnern zählen, aber wirklich verloren hat die SPÖ. Die SPÖ hat fast 4 Prozentpunkte verloren. Das ist ein Drittel weniger, als sie hatten. Und bei der SPÖ ist das Grundproblem, die waren in der Stadtregierung, die sind jetzt nicht mehr in der Stadtregierung, also sie haben den Stadtrat verloren. Und die haben vor der Wahl tatsächlich das Problem gehabt, dass sie sich nicht wirklich abgrenzen konnten von der KPÖ. Also die KPÖ, Nina, du hast es schon erklärt, LKK positioniert sich so fast als Sozialarbeiterin, als auf jeden Fall so als soziales Gewissen der Stadt. Da tut man sich als SPÖ schon mal schwer, wenn das so authentisch und stark besetzt ist. Auch noch von der Bürgermeisterin, also da kommt man auch vom Rang her nicht ran mit einer Stadträtin. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, alles, was die KPÖ nicht besetzt hat, das hatten die Grünen besetzt mit Verkehr, mit Klimawandel. Und dann blieb der SPÖ eigentlich nur noch die Gesundheit übrig. Und Gesundheit selbst ist jetzt kein Thema, wo man in der Stadtregierung, also wenn man schon in der Stadtregierung ist, irgendwie punkten kann, weil man ist verantwortlich dafür, wenn es den Termin beim Arzt nicht gibt und niemand bedankt sich dafür, wenn es den Termin bei der Ärztin gibt. Also das ist ja nichts, das wird als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, da gibt es jetzt wenig Wins zu feiern sozusagen. Und ich glaube, das hat der SPÖ bis zu einem gewissen Grad das Genick gebrochen. Und dann kam noch dazu, dass sie sich im Wahlkampf Rudi Fussi als Berater genommen hat. Kann man jetzt zu dem Mann stehen, wie man will. Offensichtlich hat es nicht funktioniert. Und ein Auswuchs davon war, dass die SPÖ auch gesagt hat, sie werden dieser Koalition, dieser rot-grün-roten Koalition, die es in Graz eben gegeben hat, nicht mehr angehören, wenn sie nicht über 6% kommen, wenn sie in den Stadtrat kommen. Und damit haben sie sich jetzt selbst aus den Koalitionsverhandlungen de facto rausgenommen.
Und sie sind auch nicht notwendig für eine Mehrheit.
Genau, sie sind nicht mehr notwendig für eine Mehrheit im Gemeinderat. Ja, ich glaube tatsächlich, dass KPÖ und Grüne, für die war die Zusammenarbeit ganz angenehm, soweit ich das mitbekommen habe, die hätten jetzt, glaube ich, kein wahnsinniges Problem damit gehabt, die SPÖ weiterhin in der Regierung zu haben. Aber wenn die SPÖ von sich aus vor der Wahl sagt, na, wenn wir nicht über 6% kommen, dann wollen wir das nicht, ja, dann wird es nach der Wahl halt schwierig, wenn man dieses Ziel verfehlt.
Ja, also dass die Sozialdemokratie die Vizekanzlerpartei in der zweitgrößten Stadt des Landes so dermaßen marginalisiert quasi ist und fast schon erniedrigt wurde an der Wahlurne, ist halt schon sehr bitter für die SPÖ und deutet auch auf Probleme innerhalb der SPÖ hin und auf deren Fähigkeiten, Wähler zu mobilisieren. Die KPÖ hat das ja auch geschafft, bei dieser Wahl Nichtwähler in die Wahllokale zu bringen, was sehr, sehr schwierig ist und bisher eigentlich immer nur der FPÖ gelungen ist.
Vor allem, wenn es 40 Grad hat am Wahlsonntag.
Das außerdem, ja.
Und Österreich in der Früh noch gespielt hat.
Ja, also, keine idealen Voraussetzungen.
Genau, also das ist tatsächlich etwas auch demokratiepolitisch Interessantes, jetzt unabhängig davon, für wen die Leute dann abstimmen, aber dass eine Partei in der Lage ist, so etwas zu ermöglichen oder die Leute dazu zu bewegen, ist ja interessant und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Thema, wie man mit der FPÖ, also die große Frage, was kann man machen, um den Aufwärtstrend der FPÖ, der ja schon sehr, sehr lange anhält, tun kann, ist vielleicht, gibt es vielleicht auch Rezepte, das eine oder andere bei der KPÖ.
Ich finde das sehr spannend, weil jetzt oft ja irgendwie Graz herangezogen wird, um zu sagen, ja, schaut, da gibt es ein Modell, wie die FPÖ nicht mal in die Nähe von 20% kommt, geschweige denn den ersten Platz erreichen kann. Allerdings halte ich das, also ich glaube, da ist weniger die KPÖ daran schuld als die FPÖ selber. Also es gibt, glaube ich, keine Partei in Österreich, die so am Sand ist wie die FPÖ Graz. Das ist der, also es ist einer der größten Parteifinanzskandale in der österreichischen Geschichte, findet in dieser FPÖ Graz statt. Es laufen Ermittlungen. Es gilt natürlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Aber dann hat man also diesen Riesenblock an quasi einem echten, waschechten Korruptionsproblem hat man. Dann, da sind wirklich viele Funktionäre mit drin, teilweise über Ecken auch welche, die noch aktiv sind. Denen wird in dem Bereich nichts vorgeworfen, aber dennoch quasi sind die damit verbunden. Dann gibt es einen Spitzenkandidaten, den niemand kennt, René Apfelknab, für alle Hörerinnen und
Hörer.
Für
die FPÖ.
Genau, für die FPÖ. Aufgrund dieses Finanzskandals gibt es auch so ein bisschen einen Abstand sowohl zur Landespartei mit Kunasek als auch zur Bundespartei mit Kickl. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig verengt aus der Angst heraus, dass da vielleicht noch mehr rauskommt. Aus diesem Finanzskandal sind ja nicht nur die Finanzgeschichten rausgekommen, sondern gibt es regelmäßig, also ein Ex-Gemeinderat wurde wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt, also Kindesmissbrauchsmaterials. Also das hat ja richtig große strafrechtliche Konsequenzen. So hat man das alles, dann die FPÖ hat in Graz schon regiert, ist bis zu einem gewissen Grad für den Schuldenstand mitverantwortlich, den die Stadt hat. Es tut sich auch da ein bisschen schwer anzugreifen. Und unmittelbar vor der Wahl hat sowohl ein aus dem Finanzskandal quasi gesagt, ja, da hat er berichtet, Alexis Pascottini, wer ihm da noch beim Aufdecken geholfen haben soll und sozusagen Zwietracht in den eigenen FPÖ-Reihen, in den Ex-FPÖ-Reihen gesät. Und die Partei hat noch ein paar Leute kurz vor der Wahl ausgeschlossen aus parteischädigem Verhalten. Also da ist wirklich, das ist ein Sammelsurium, ein Giftcocktail, wie man ihn sonst von kaum einer anderen Partei kennt, und die kriegen trotzdem 12%.
Gut, das ist aber nichts Neues quasi im Vergleich auch zu anderen FPÖ-Ablegern im Land. So, es gab immer wieder diverse Skandale, die haarsträubend waren, die aber trotzdem nicht dazu geführt haben, dass die FPÖ jetzt gebremst wurde tatsächlich. Also da, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden Faktoren. Ja? Eine sehr starke Gegenkandidatin oder eine starke Bürgermeisterin und eine FPÖ, die ein totaler Chaoshaufen ist offensichtlich in Graz.
Mhm. Dann gehen wir trotzdem nochmal ganz kurz ein auf diese skurrile Situation, dass dann ein ehemaliger Gemeinderatsabgeordneter der FPÖ eigentlich für die Neos angetreten ist in Graz. Alexis Pascottini, Aufdecker des Grazer FPÖ-Finanzskandals, trat also für die Neos an. Vorab berichtete der Standard, die Tageszeitung, darüber, dass die Neos-Basis damit sehr unzufrieden sei. Und der FPÖ-Ableger KFG, korruptionsfreier Gemeinderat, hat den Verbleib in dem Gemeinderat nicht geschafft. Laut einer Wählerstromanalyse sind die Wählerinnen, die auf Landesebene den aktuellen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek gewählt haben, am Sonntag in Graz nicht zur Wahl gegangen. Was sagt das über die Stadt Graz aus und die Situation?
Also ich glaube, das sagt vor allem aus, dass dieser Finanzskandal echt kompliziert ist. Nämlich auch mit diesen wechselnden Allianzen. Also wenn wir jetzt kurz bei Alexis Pascottini bleiben. Alexis Pascottini war FPÖ-Clubobmann. Also als dieser Finanzskandal öffentlich geworden ist, ist der Ex-Clubobmann der FPÖ zurückgetreten. Alexis Pascottini hat übernommen und hat dann die Aufdeckung vorangetrieben. Mittlerweile wissen wir, er war ursprünglich einer derjenigen, der diesen Finanzskandal überhaupt aufgedeckt hat. Und er war dann quasi in einer Funktion, wo er noch besser daran arbeiten konnte. Aufgrund dessen ist er dann auch irgendwann von der FPÖ ausgeschlossen worden. Der Club hat sich ihm sozusagen angeschlossen und diese Abgeordneten des FPÖ-Clubs haben einen neuen Club gegründet, nämlich den KFG, den korruptionsfreien Gemeinderatsclub. Die haben sich dann wieder zerstritten und das ist einer der Gründe, warum Pascottini dann nicht mit ihnen angetreten ist, sondern eben mit den Neos. Und da muss man jetzt wieder sagen, von wegen, dass die Neos-Basis damit unzufrieden ist, da gibt es halt verschiedene Begründungen dafür. Der eine ist mal der erste, das ist ein ex-freiheitlicher, natürlich eher konservativ ausgerichteter Mensch, der vielleicht nicht wahnsinnig ins erste Bild von den Neos passt. Andererseits kann man sagen, okay, da hat einen riesigen Finanzskandal aufgedeckt, diese Transparenz, das passt wieder sehr gut zu den Neos und ja, insgesamt haben sich die Neos dafür entschieden, das ist hochgegangen bis zur Bundesparteispitze, ihn zu nominieren. Heißt aber auch, bei einer Liste in Graz, damit haben andere Leute keinen Platz, keinen wählbaren Platz auf der Liste bekommen und da gab es natürlich großen Unmut teilweise. Am Ende des Tages war das viel Lärm um nichts, weil so wie es jetzt aussieht, Alexis Pascottini war am dritten Listenplatz, die Neos haben sowieso nur zwei Mandate bekommen. Das heißt, ja, man hat da vielleicht versucht, irgendwie für Aufmerksamkeit zu sorgen, funktioniert hat es nicht. Und das ist das, was das Ganze über Graz aussagt, vor allem, dass eben die FPÖ-Wählerinnen vielleicht daheim geblieben sind. Auch da, ich glaube, das liegt tatsächlich eher daran, eben einen Mario Kunas erkennt man, der ist irgendwie auch ein Zugpferd, der war Minister und da gab es jetzt René Apfelknapp zu wählen für die FPÖ, eben einen ziemlichen No-Name, der wie gesagt auch nicht wirklich dieses Backing von der Bundes- und Landespartei bekommen hat, wie man es sich vielleicht bei anderen Wahlen erwarten würde. Ich glaube, das ist vor allem das. Also ich glaube, das war einfach nicht die Stärke, die man erwarten würde von der FPÖ. Und eben diese Partei selbst ist halt wahnsinnig krisengebeutelt über die letzten Jahre. Da sind wirklich regelmäßig Funktionäre verloren gegangen. Und das merkt man irgendwann in der Partei auch.
Mhm. Eine Analyse, die man vor allem am Sonntagabend oft gehört hat in diversen Fernsehsendungen, war, dass das Vertrauen in die etablierten Parteien sinkt. Damit sind ÖVP und SPÖ gemeint. Was ist eurer Meinung nach zutreffender? Haben nur ÖVP und besonders die SPÖ etwas falsch gemacht oder die KPÖ auch etwas richtig?
Ich glaube, diese Analyse greift ein bisschen zu kurz, einfach deswegen, weil man davon ausgeht, dass nur ÖVP und SPÖ etablierte Parteien seien. Also in Graz ist die KPÖ eine etablierte Partei. Punkt. Das ist keine Newcomer-Gruppe, die jetzt plötzlich irgendwie eine Wahl gewonnen hat. Die LKK war schon amtierende Bürgermeisterin, aber die KPÖ war davor auch schon über Jahrzehnte politisch in Graz etabliert. Man braucht nur an LKK selber denken. LKK wurde 1993 Gemeinderätin in Graz. Also das heißt, die ist länger stadtpolitisch relevant aktiv, als ich auf der Welt bin. Jetzt darf ich seit über 10 Jahren wählen. Das heißt, in meinem politischen Leben wäre ich Grazer, wäre die natürlich eine etablierte Person. Wie sollte das denn anders sein?
Das wäre deine Angela Merkel sozusagen.
Genau, das ist so, wie wenn man jetzt sagt, oh, dürfen in Deutschland Frauen Kanzlerin werden? Ja, naja, also für mich ist das eine politische Realität. Und so ist das eben, glaube ich, wenn man von außen auf Graz schaut, denkt man sich, huch, da gibt es ja die KPÖ, die gibt es ja sonst nirgends. Ja, aber die gibt es dort schon wirklich lange. Das ist einfach keine, also das ist kein, ja, das ist so, wenn man jetzt sagt, ob die FPÖ irgendwie plötzlich einen Wahlerfolg feiert. Die FPÖ ist auch schon lange im Bund eine etablierte Partei.
Es ist auch interessant, dass die Frage über die etablierten Parteien auf die SPÖ und auf die ÖVP zielt. Die FPÖ ist genauso etabliert, war auch schon in der Regierung, Bundesregierung, in Landesregierungen und sozusagen diese Inszenierung der Underdogs, die es da sich plötzlich profilieren, ist halt auch ein Schmäh, würde ich sagen.
Mhm. Und Graz ist ja bekannt dafür, eine enorm wechselhafte Stadt zu sein, politisch wechselhaft. Also die hat ja schon jetzt eben auch KPÖ, aber auch schon SPÖ, ÖVP und FPÖ-Bürgermeister. Also das ist jetzt gerade in Graz nicht wahnsinnig überraschend, dass sich da politisch etwas verändert. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so aus dem Nichts gekommen. Dazu kommt noch, die KPÖ sagt sogar selbst, dass sie ja Regierungserfahrung sammeln konnte, bevor sie jetzt die Bürgermeisterin gestellt hat. Einfach deswegen, weil, das ist auch nochmal wichtig, in Graz gibt es eben ein Proportsystem, das heißt, dass jede Partei, die 6% der Gemeinderatsabgeordneten hat, eben einen Stadtsenatssitz bekommt. Und das hat die KPÖ seit Jahrzehnten. Das heißt, die haben da schon Regierungsarbeit sammeln können. Sie hatten mit Ernest Kaltenegger schon einmal eine Figur, die gezogen hat, die politische Erfolge feiern konnte. Also ja, ich würde jetzt nicht sehen, dass es die etablierten Parteien auf der einen Seite gibt und die KPÖ auf der anderen. Aber um deine Frage grundsätzlich inhaltlich zu beantworten, ob jetzt ÖVP und SPÖ irgendwas ganz falsch gemacht haben und KPÖ so viel richtig. Also vom Ergebnis selbst glaube ich, dass die ÖVP nicht viel falsch gemacht hat, weil sie ja ungefähr gleich geblieben ist, was man als größte Oppositionspartei, glaube ich, okay ist in einer Stadt, die halbwegs funktioniert. Die SPÖ, glaube ich, hat den Fehler gemacht, dass sie nicht früher von der KPÖ wirklich inhaltlich abgegrenzt hat, dass sie nicht wirklich es geschafft hat, während der Regierung ein eigenes Profil zu entwickeln. Und das jetzt kurzfristig im Wahlkampf zu machen, das ist dann halt offensichtlich zu spät gewesen. Mhm. Man kann sagen, vielleicht hat es eh nicht funktioniert, aber so halt nicht.
Schwierig, wenn sozusagen es ein Gegenmodell gibt, das genau das tut, was man selbst propagiert und zwar tatsächlich in eine Realität umsetzt und für jeden oder für viele Menschen dort einfach spürbar ist, was sie machen. Es ist halt wie soll ich sagen, ein bisschen ungleiche Voraussetzungen.
Mhm.
Ja, es ist ein Uphill-Battle für die SPÖ auf jeden Fall, aber es ist, also meine Wahrnehmung ist zumindest, dass sie auch sehr spät erst draufgekommen sind, dass sie da wirklich Kraft reinsetzen müssen, wenn sie was reißen wollen.
Mhm. Mhm. Stichwort Profil. Im aktuellen Profil geht es auch um das Thema Wohnen, das ja immer, wenn man über die Steiermark spricht und auch schon beim Sieg der KPÖ und der ersten Bürgermeisteramtszeit von LKK immer wieder ein großes Thema war, war das Thema Wohnen. Was macht nun die KPÖ in Graz richtig beim Thema Wohnen und oder ist es nur Populismus?
Also Nina hat das vorher schon angesprochen, LKK ist halt wirklich so ein offenes Ohr. Also sie ist tatsächlich einfach erreichbar für Bürgerinnen und Bürger. Sie nimmt sich Zeit, mit denen das durchzusprechen und sie hat die Wohnagenten weiterhin als Bürgermeisterinnen, als Bürgermeisterin. Und das sorgt dazu, dass man sozusagen ein Vertrauen spürt in der Bevölkerung, dass wenn man ein Problem wirklich mit der Wohnung hat, dann kann man zur Elke gehen und die wird das richten. Und das funktioniert tatsächlich auch. Also ich durfte da bei ein paar Gesprächen dabei sitzen, wo sie sich dann eben wirklich mit einem Kugelschreiber aufschreibt, was die Probleme sind und dann versucht sie irgendwie eine Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, ein Vertrauen, das man ja schwer nehmen kann, sagen wir mal, das aber auch über Jahre aufgebaut wurde. Das ist die eine Seite, dass sozusagen wirklich dieses soziale Wohnen, auf das sich die KPÖ sehr stark setzt, das auch viel kostet. Das ist ein Kritikpunkt, der die Stadtfinanzen betrifft. Der allerdings, glaube ich, ein bisschen politisch, jetzt wahlpolitisch nicht so wichtig ist, weil sich, ich glaube, kaum jemand wählt aufgrund des Schuldenstandes einer Kommune. Also es ist halt eine fiktive Zahl für uns, die wir uns eh alle nicht vorstellen können. Es ist nicht, deswegen nicht weniger wichtig, aber wahlentscheidend ist es, glaube ich, nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, Graz hat einfach leistbaren Wohnraum. Und das liegt tatsächlich nicht wirklich an der KPÖ, sondern unter LKKs Vorgänger, unter Siegfried Nagel, ist enorm viel gebaut worden. Das war ein ÖVP-Bürgermeister. Und zwar so viel, gerade privat gebaut worden, dass sich die Grazerinnen und Grazer über den Bauboom beschwert haben, dass sie... Also sie haben den Bürgermeister Nagel Betonsiegi genannt. Also es war wirklich schon negative Stimmung und es war mit ein Grund, warum er abgewählt worden ist. Die vielen Baustellen in Graz, das Verkehrschaos in Graz, das dadurch entstanden ist und dieser teure private Wohnraum, der da geschaffen wurde. Aber jetzt ist eigentlich Graz recht froh, dass es so viele Wohnungen gibt, weil ja, der war mal teuer, dieser Wohnraum. Aber dafür kann man jetzt wirklich, wenn man eine Wohnung sucht in Graz, mit Maklerinnen und Makler die Miete runterverhandeln. Das kennt man in anderen österreichischen Landeshauptstädten überhaupt nicht. Und das ist eben, wie gesagt, jetzt nicht wirklich ein Verdienst von LKK oder der KPÖ, sondern das, da ernten sie die Früchte der Vorgängerregierung.
Ja, also offensichtlich auch nicht ungeschickt. Also wie soll das, ihre Qualität ist ja, dass sie wie eine Art Patin fungiert. Und da mit den Leuten ganz unmittelbar im Kontakt ist. Auch ein krasser Gegensatz in Wahrheit zur FPÖ, um das noch kurz abzuschließen. Herbert Kickl, der um den es einen Personenkult gibt, der zuweilen ein bisschen inszeniert wirkt, wirkt total weit weg eigentlich. Mhm. Auf sowohl von den Wählern, als auch von der Öffentlichkeit, also irgendwie erschwebt da irgendwo, während K. so hands-on ist. Finde ich irgendwie auch eine interessante Parallele, beziehungsweise eine Gleichzeitigkeit, sagen wir es so.
Mhm.
Und was LKK irgendwie auch so besonders macht, eben als ich sie da begleitet habe, bei diesen Wohngesprächen, also wo sie wirklich einfach Menschen in Graz leben trifft und die bei ihren Problemen berät. Also erstens, das war tatsächlich einfach nicht inszeniert. Also im Sinne von, ich habe schon viele Politikerinnen und Politiker begleitet und die schauen dann natürlich schon, wenn ein Journalist daneben sitzt, was sie sagen und vor allem, dass sie mehr sprechen als das Gegenüber, damit sie halt auch mir sozusagen ihre Saga mitgeben können und so, ist ja auch okay bei einem Pressetermin. Das war in dem Fall halt gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie hat einfach nicht über Politik gesprochen für 2 Stunden, weil sie halt einfach bei den Problemen der Menschen war. Und ich bin mir sicher, dass mindestens 2/3 der Leute, die bei ihr waren, nicht wahlberechtigt sind. Auch in Graz nicht. Also es waren ziemlich sicher, also bei manchen weiß ich es aufgrund, weil ich daneben gesessen bin, Drittstaatsangehörige. Und das war auch kein Thema. Also da ging es nicht darum, hatte ich zumindest das Gefühl, also sie hat es zumindest nicht, LKK hat zumindest nicht so artikuliert, irgendwie jetzt diese Wählerstimme der Person, die ihr gegenüber sitzt, zu bekommen, sondern eben tatsächlich ihr einfach mit dem Problem, das sie hat, zu helfen.
Nein, ich glaube, sowas wirkt auch über diese Personen hinaus, mit denen sie tatsächlich dann spricht und diese berät. Ich glaube, dass man daraus quasi als allgemein herauslesen kann, ist, dass die Menschen sehr viel mehr Vertrauen haben in Personen als irgendwie technische Abläufe, Institutionen und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was ein Learning ist, schon lange aus Graz.
Ja, ich unterschreibe das zu 100%. Also ganz oft war die Lösung des Problems dann einfach, ja, sie müssen sich an die Stelle XY wenden. Ja. Und dann hat sie gesagt, hat LKK gesagt, aber wissen Sie was, mein Team und ich, wir schreiben die Mail dorthin. Und das reicht schon in Wahrheit. Also sich 10 Minuten anhören, was das Problem ist und sagen, hey, ich nehme dir diesen unangenehmen Schritt, nehme ich dir jetzt einfach ab. Das war alles, was gebraucht wurde.
Also dass wenn Menschen in Wien Wohnung suchen, so wie in Graz, dann haben sie eigentlich keine Stelle, die vergleichbar wäre mit der von LKK in Graz.
Es sind halt auch ein bisschen mehr Menschen in Wien.
Es sind natürlich mehr Menschen und es ist ein ganz anderer Apparat und es ist eine 2-Millionen-Stadt und so weiter und so fort. Aber vom Feeling...
Vielleicht noch ein allerletzter Punkt, weil ich das gesehen habe. Irgendjemand hat auf, vielleicht ein letzter Punkt, weil es irgendwie viel darum geht, was kann man aus Graz lernen und lässt sich LKK irgendwie umsetzen. Ich habe jetzt schon gesehen, jetzt wird sie schon so als Bundespräsidentschaftskandidatin gehandelt. Und Nino, du hast gerade ein bisschen die Augen verdreht, das habe ich auch getan, als ich das gelesen habe. Einfach deswegen, weil diese Person funktioniert in Graz sehr gut und das seit Jahrzehnten. Und deswegen ist sie erfolgreich, weil sie sich in dieser Region aufgrund von speziellen Bedingungen einen speziellen Ruf erarbeitet hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich umlegbar ist irgendwo anders hin, vor allem nicht einfach und schnell.
Mhm. Und du hast es ja vorher auch gesagt, es gibt auch die Grundvoraussetzung, dass der Vorgänger Bürgermeister einfach viel gebaut hat.
Genau, also es ist auch sonst, also es ist Graz nicht nur, Graz selbst als Stadt ist nicht in einer Krise, es gibt sehr viele Grundvoraussetzungen, die dazu noch möglich sein, also die dazu noch da sein müssen, damit LKK so funktioniert, wie sie funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, wir brauchen einfach LKK für Bezirk XY und oder wir heben sie einfach auf die Liste für die Bundespräsidentschaftswahl und dann wird alles gut als Kommunistische Partei Österreichs zum Beispiel. Ich glaube, das geht nicht. Und ein Problem, das die KPÖ noch dazu hat, LKK wird in Pension gehen. Sie hat eigentlich vor der Wahl relativ unverblümt, die KPÖ hat sehr viel dafür getan, dass sie es nicht ganz unverblümt sagt, gesagt, dass sie eigentlich wieder gern mehr Zeit für sich selbst hätte, mehr Zeit für Urlaub hätte und es ist eigentlich angedacht, dass sie in der jetzigen Periode übergibt und dann tatsächlich in Pension geht und nicht in die Hofburg zum Beispiel.
Mhm. Dann an dieser Stelle die Geschichte zum Thema Wohnen, in der auch die Stadt Graz angeschnitten wird, die können Sie im aktuellen Profil oder auf profil.at nachlesen. Vielen Dank, Nina.
Danke, Franziska.
Vielen Dank, Max.
Dankeschön.
Das war zur Frage der Nation, der Profilpolitik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Nächste Woche hören Sie wieder meine Kollegin Maria Brüchal. An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch unsere anderen Podcasts nahelegen. Wir hatten jetzt mehrere Podcasts zu Profil Ambulant. Die finden Sie im Kanal Nicht zu fassen. Das ist die Live-Reihe von Profil in Wiener Theatern. Und im aktuellen Wissenschaftspodcast No Bullshit geht es um Pilze. Und wer sich für den ORF und alle Skandale am Königlberg interessiert, dem oder der lege ich die neue Staffel Nicht zu fassen ans Herzen. Und zwar geht es um den ORF. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.